Wenn wir die Bibel lesen, dann können wir da eine große Geschichte entdecken, eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite. Eine Geschichte einer Beziehung, die durch viele Brüche geht, durch viele Stürme, durch viele Belastungsproben zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Zwischen Gott und den Menschen, zu denen er eine andere Beziehung hat als zu irgendeinem anderen Teil seiner Schöpfung. Und es geht los mit einer ganz innigen Gemeinschaft. Und da lesen wir, wie Gott mit den Menschen im Garten spazieren ging, in der Kühle des Abends, und wie sie sich was erzählt haben. Und dann zerbricht diese Beziehung durch die Selbstsucht, durch den Ungehorsam der Menschen. Und sie werden verbannt aus der Gegenwart Gottes, weil es nicht mehr passt, dass ein heiliger Gott, und da sind Menschen, die gegen ihn rebelliert haben, die gesagt haben, wir wollen ohne dich klarkommen, und das kann nicht zusammengehen. Und deshalb schafft Gott eine Trennung. Deshalb entfernt Gott sie aus seiner Gegenwart. Und dann sieht man, wie die Menschheit sich so weiterentwickelt, was man so Weiterentwicklung nennt. Der erste bringt ein um, der nächste bringt schon sieben um. Und so geht das weiter, bergab. Und dann nimmt Gott den Faden wieder auf. Er hat ihm den Menschen nie im Stich gelassen, aber er nimmt den Faden wieder auf, indem er einen Mann ruft aus den Heiden, der irgendwelchen Göttern dient, und sagt, aus dir will ich ein großes Volk machen. Und er startet eine Familie mit diesem Mann unter ganz übernatürlichen Umständen. Und das ist der Anfang von diesem Volk Israel. Und dann, Jahrhunderte später, sagt er, ja, ich will die Beziehung zu diesem Volk auf eine feste Grundlage stellen. Und da ist Israel am Berg Sinai und Gott schließt mit ihnen einen Bund. Gott sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und das sind die Bestimmungen, das sind die Ordnungen, das sind die Regeln für diesen Bund. Und an diesen Regeln und daran, wie ihr diesen Bund lebt, soll jeder Mensch erkennen auf der ganzen Welt, was das für ein wunderbarer Gott ist, dem ihr dient. Und sie werden mir die Ehre geben. Und wir lesen dann die Geschichte dieses Volkes, des Bundes, wie weitergeht durch Stürme, durch Belastungsproben, durch Abstürze und wie die meisten in diesem Volk von Gott abfallen. Und obwohl er ihnen so gute Gesetze gegeben hat, obwohl er ihnen so gute Ordnung gegeben hat, bricht es wieder ein. Und dann kommt schließlich der Tag, wo Gott durch seine Propheten ankündigt, ich werde etwas Neues schaffen. Ich werde etwas Neues schaffen, ich werde einen neuen Bund aufrichten mit meinem Volk. Und später wird dann deutlich, dieser Bund ist nicht nur für dieses eine Volk, sondern für die ganze Menschheit. Und es wird deutlich, darin kommt der Plan, den Gott von Anfang an hatte, zum Tragen. Weil es ihm nie um eine Nation ging, sondern immer um jeden Menschen ging. Und Gott richtet diesen neuen Bund auf. Und dieser neue Bund ist ja nun auch schon 2000 Jahre alt, aber ist immer noch, wir leben immer noch in dem Spannungsfeld, behaupte ich, zwischen diesem alten Bund und dem neuen, zwischen den alten Ordnungen und den neuen. Und deshalb ist das, was uns Gottes Wort darüber sagt, für uns heute aktuell. Und wir wollen uns das anschauen. Ich möchte einige Verse mit euch lesen aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 3, die Verse 4, 5 und 6. Eigentlich, ja, es ist gut, da das ganze Kapitel zu lesen, aber ich greife jetzt mal diese drei Verse raus. 2. Korinther 3, 4 bis 6. Vorher spricht Paulus von dem, was Gott getan hat im Leben der Korinther, im Leben dieser Gemeinde, an die er schreibt. Und dann sagt er, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Ich habe in einer englischen Übersetzung gelesen, he made us competent, er hat uns kompetent gemacht. Der uns auch tüchtig gemacht hat, kompetent zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Amen. Diener des neuen Bundes, das ist der Auftrag, den Paulus für sich sieht, und Leben im neuen Bund, das ist die Realität, die Gott uns schenkt und in die er uns hineinführt. Nicht Diener des Buchstabens, sondern des Geistes. Und was hat es damit auf sich? Ich würde gern mit euch mal, vielleicht ist es für manche eine Wiederholung, aber mit euch anschauen, was ist eigentlich neu? Wenn Gott von einem neuen Bund redet, warum ein neuer Bund? Was war denn so schlecht an dem alten? Der alte Bund war kein menschlicher Versuch. Manchmal haben wir so ein Bild, die Menschen haben immer versucht, irgendwie zu Gott zu kommen, indem sie die Gesetze halten. Und dann hat Gott irgendwann gesagt, nee, das funktioniert gar nicht. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Aber die Gesetze hatte Gott gegeben. Diesen alten Bund hatte Gott gestiftet. Aber dieser alte Bund kam letztlich doch nicht ans Ziel. Also was ist neu an dem neuen Bund? Ich will zunächst sagen, was ist nicht neu? Neu ist nicht, dass Gott uns im neuen Bund, im neuen Testament, das ist eigentlich die lateinische Übersetzung, dann für das gleiche Wort, dass Gott uns jetzt als liebender, gnädiger Gott begegnet. Das war vorher auch schon bekannt. Also, ja, es gibt immer wieder, ich weiß noch, als ich in der Schule war, sollte ich im Religionsunterricht schreiben, was der Unterschied zwischen dem Gott des Alten Testaments und des Neuen Testaments ist. Da habe ich irgendwie hingeschrieben, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Da habe ich Punktabzug gekriegt, weil unser Lehrer hören wollte, dass der Gott im Alten Testament so zornig ist und Gehorsam fordert und so eine gewisse cholerische Ader hat und ich weiß nicht was. Und Gott im Neuen Testament sagt dann, ich bin ja gar nicht so und ist voller Gnade und voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Und richtig daran ist, dass Gott eine Offenbarung der Liebe und der Barmherzigkeit und der Gnade schenkt in der Zeit des Neuen Testaments, in seinem Sohn Jesus Christus, wie sie vorher nicht bekannt war. Also er treibt das sozusagen auf die Spitze, indem er sich selber hingibt als den größten Ausweis seiner Liebe. Das war so im alten Bund noch nicht in Sicht. Aber Gott begegnet uns von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel als liebevoller Gott, als gnädiger Gott, als barmherziger Gott und als Gott, der heilig ist, als Gott, der zornig ist über Sünde, aber der dann gerne vergibt, wo Menschen Buße tun. Also, das ist so nicht neu. Aber was neu ist, Gott schenkt für das Problem, was in dieser Beziehung zwischen Gott und den Menschen liegt, eine neue Lösung. Gott hatte gute Gebote gegeben und die Menschen hatten manchmal versucht, sie zu halten und sind aber immer wieder abgeglitten, haben immer wieder rebelliert gegen Gott, haben dann irgendwelche anderen Götter sich gesucht. Und das ist eine tragische Geschichte, die man da nachlesen kann. Und Gott hat immer wieder Propheten geschickt, die gesagt haben, kehrt doch um, erinnert euch doch, wie gut Gott ist. Fangt wieder neu an mit ihm. Und jetzt ist der Zeitpunkt für eine radikale Lösung gekommen. Und das kündigt der Prophet Jeremia an, in Jeremia 31, Abvers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Also mit anderen Worten, ich habe mich um sie gesorgt, ich habe sie an der Hand genommen, ich habe sie geführt, aber sie haben diesen Bund nicht gehalten. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Ich schließe einen neuen Bund mit euch und er besteht darin, dass ich mein Gesetz in euer Herz schreibe. Ihr sollt mein Volk sein, ich will ihr euer Gott sein. Das war die Ankündigung des Bundes, schon ganz am Anfang bei Mose. Aber jetzt kommt das Gesetz nicht auf steinerne Tafel, sondern in das Herz geschrieben. Und ähnlich sagt er das bei Hesekiel dann: Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also Gott will etwas Neues tun. Und das Neue besteht nicht darin, dass er die Bedingungen verändert, dass er sagt, oh, das war wohl zu schwer, was ich euch gegeben habe, jetzt mache ich das ein bisschen leichter. Er sagt, nicht die Regeln waren das Problem, sondern ihr wart das Problem. Das Gebot, das Gesetz war gut, aber ihr habt ein Herz, was steinern ist, was hart ist, was kalt ist, was dieses Gesetz nicht aufnimmt. Und dann nützt es nichts, wenn ich euch gut zurede, dann nützt es nichts, wenn ihr versucht, wenn ihr euch anstrengt, wenn ihr euch zusammenreißt, sondern ich muss eingreifen, ich muss in euer Herz eingreifen. Ich muss euch ein neues Herz geben, dieses Herz aus Stein rausnehmen, ein neues Herz aus Fleisch geben. Ich schreibe mein Gesetz in euer Herz, sagt er bei Jeremia. Vor 2 Wochen haben wir davon gesprochen, dass wir neu sind, dass wir neue Menschen sind. Dass Gott den alten Menschen mit Christus gekreuzigt hat und dass wir neu auferstanden sind zu einem neuen Leben. Das ist eigentlich ein anderes Bild für die gleiche Sache. Gott schafft etwas Neues nicht um uns herum, sondern in unserem Herzen. Und dann kommen die Ordnung Gottes und der Wille Gottes kommt nicht mehr von außen und hält uns die Liste vor die Nase, was wir alles tun sollen oder was wir nicht getan haben. Sondern Gott fängt an, in unserem Herzen zu arbeiten. In uns eine Sehnsucht zu wecken, in seinen Wegen zu gehen. In uns eine Sehnsucht zu wecken, nicht vor ihm zu fliehen, sondern ihm nahe zu sein. Und das ist dann was, was wir auf der Erlebnisebene, nicht von heute auf morgen erfahren. Dass wir sagen, hurra, jetzt halte ich alle Gebote, alles easy. Aber Gott tut etwas Neues in uns und er schafft eine ganz neue Grundlage für dieses Leben mit ihm. Wir sagen, ja, Jeremia sagt, ich will das, oder Gott sagt durch mir, Jeremia, ich will mein Gesetz in euer Herz schreiben. Im Neuen Testament lesen wir dann, Christus selbst lebt in uns. Christus vollbringt den Willen des Vaters in uns. Und wenn wir jetzt ein gehorsames Leben leben, dann tun wir das nicht aus unserer Anstrengung heraus, sondern weil Christus es durch uns tut. Und wenn wir ein ungehorsames Leben leben, dann sind wir von dieser Wahrheit weggekommen. Dann haben wir vielleicht versucht, aus eigener Kraft doch irgendwas auf die Reihe zu bringen. Dann haben wir nicht erkannt in der Tiefe, was das heißt, dass wir neue Menschen sind. Gott stiftet einen neuen Bund, und der neue Bund besteht darin, dass er neue Menschen schafft. Und das ist für uns, für dich, wenn du Christ bist, wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn er dein Herr, dein Retter ist, dann ist das nicht etwas, was irgendwann in der Zukunft liegt. Weil eines Tages, wenn ich viel gebetet und gefastet habe, dann komme ich mal dahin. Und das ist das, was er dir geschenkt hat an dem Tag, als du sein Kind wurdest. Dass du dieser neue Mensch bist, dass du seine Ordnung in deinem Herzen hast. Und noch mehr, in dem neuen Bund schenkt er auch die Fülle seines Heiligen Geistes. Der Prophet Joel kündigt das an: Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Das ist nicht noch irgendwie eine Zusatzgeschichte. So für die es noch ein bisschen prickliger haben wollen, die können dann zum Heilig-Geist-Seminar in 2 Wochen kommen. Und für die da auch ohne ganz gut klarkommen, die brauchen das dann nicht. Sondern Gott schenkt eine ganz neue Ordnung. Da waren früher die einzelnen Amtsträger, die haben alles gemacht. Die hatten den Heiligen Geist und die haben dann die Arbeit gemacht sozusagen. Und die haben gehört und das weitergegeben. Die haben über Gottes Gesetz gewacht und jetzt gibt Gott seinen Geist dem ganzen Volk, allen, die an ihn glauben. Du kannst überhaupt nur an ihn glauben, wenn du seinen Geist hast. Und alle sind berufen als Könige, als Propheten, als Priester in diesem neuen Bund zu dienen. Jeder einzelne Christ ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er will dich neu erfüllen. Und er will dich gebrauchen in dieser Welt. Schon am Berg Sinai hatte Gott Israel gesagt, ihr sollt mir ein Volk von Priestern und Königen sein. Und dann haben sie Gott reden gehört und dann haben sie eine Mordsangst gekriegt. Sagt, wenn wir da in die Nähe kommen von diesem heiligen Gott, dann werden wir nicht alt. Mose, geh du hin, red du mit ihm. Übernimm du das doch, du hast schon Übung. Und wenn du dann vom Berg nicht mehr runterkommst, schicken wir vielleicht Aaron oder so. Aber immer einen nach dem anderen, nicht alle auf einmal. Ja? Und Gott sagt zu dem Zeitpunkt, und da müssen wir verstehen, dass Gott durch die Geschichte hindurch handelt. Zu dem Zeitpunkt sagt Gott dann, ja, es ist recht. Das ist eine weise Entscheidung. Weil ihr lernen müsst, dass ich heilig bin. Dass man nicht einfach so, hey Kumpel, mit mir reden kann. Und dann schafft Gott einen neuen Bund, schafft eine neue Grundlage, viele Jahre später. Und jetzt sagt er der Gemeinde, jetzt sagt er euch, ihr seid das Volk des Eigentums, ihr seid ein Volk von Königen und Priestern, zu verkündigen die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Das ist etwas Neues, was er tut, wo jeder Christ gefragt ist und wo jeder Christ beschenkt ist. Und das Ganze ist möglich, dieser Bund tritt in Kraft, weil Jesus Christus hinabgestiegen ist. Und da sehen wir die Liebe Gottes in Aktion. Ja, vielleicht denken wir manchmal, ja, Engel, die sind ganz dicht bei Gott, die haben das alle, die sehen ja, wie er ist und so. Und da heißt es von den Engeln, als sie rebellieren, was passiert da? Gott wirft sie aus dem Himmel. Was passiert, als die Menschen rebellieren? Gott selbst steigt aus dem Himmel herab, wird Mensch, lässt sich schlagen, lässt sich foltern, lässt sich töten. Und Christus ist das eine Opfer, was die Versöhnung schafft mit Gott, zwischen uns und Gott. Im alten Bund war immer wieder neue Opfer gefragt und immer wieder neu. Der Priester musste opfern für sich selber, für die anderen, für die Sünden, die er vergessen hatte und so weiter. Und das ging immer wieder von vorne los und war eigentlich nur ein Bild davon, wie nutzlos das Ganze dann letztlich ist. Gott hat das angesehen und hat den Glauben gesehen in diesen Opfern und hat die Menschen damals gesegnet und angenommen. Aber letztlich bringt es das nicht. Und Jesus ist gekommen, ein für alle Mal, hat sich hingegeben, damit wir ein neues Leben haben können. Damit wir in diesem neuen Bund leben können. Und jetzt sind wir Diener des neuen Bundes, sagt Paulus. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Was heißt das jetzt? Wovon redet Paulus hier? Da ist der Buchstabe und da ist der Geist. Wie verhalten die sich zusammen? Dieser Vers, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, ist sozusagen ein Lieblingstotschlagvers. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist, ob ihr selber schon mal benutzt habt. Wenn du jemandem begegnest, und ihm vielleicht darauf hinweist, dass bestimmte Dinge, die er lebt, die er lehrt, die er glaubt, nicht mit Gottes Wort übereinstimmen. Dann sagt derjenige, ja, du klebst am Buchstaben, aber ich bin im Geist und deshalb bin ich frei und kann machen, was irgendein Geist mir zeigt. Also in diesem Bild ist das hier der Buchstabe, das ist tot, das ist zwischen diesen Buchdeckeln. Und dann haben wir den Geist auf der anderen Seite, das frische Wehen. Und der Geist kann das Wort dann manchmal lebendig machen und dann reden, aber an sich ist das toter Buchstabe. Und da muss immer erst der Heilige Geist kommen und dann kann der Heilige Geist eigentlich auch kommen und kann den Herrn der Ringe lebendig machen oder Asterix oder Goethe. Nach dieser Theorie, weil es ja, Gott ist ja frei, der Geist weht, wo er will, nicht? Und dann wird gebetet vor der Predigt, Herr, mache dein Wort lebendig. Und dann sind wir gespannt, was Gott uns heute mal sagt, was er heute für Wahrheiten hat für uns. Vielleicht hat er morgen andere. Ich überspitze das natürlich. Aber mir ist es so oft begegnet, dass ich da nicht drumherum komme. Und ihr jetzt auch nicht. Und ihr habt von mir das auch schon häufiger gehört wahrscheinlich. Aber Gottes Wort ist lebendig und kräftig, sagt Gottes Wort selbst. Sagt Gott uns. Und Gottes Wort ist Geist durchwirkt, ist Geist gehaucht, sagt Paulus im 2. Timotheusbrief. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, vom Geist gehaucht, vom Geist eingeblasen sozusagen, unnützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung und so weiter. Das Wort Gottes ist durchweht vom Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist hätten wir das Wort gar nicht. Und das ist nicht einfach irgendein Buch, sondern tatsächlich Gottes lebendiges Wort, seine Offenbarung an diese Welt. Und wir hören immer wieder von Menschen, und vielleicht sind einige hier, wäre interessant zu hören. Ich treffe immer wieder Leute, die haben keinen Christen gekannt, die haben keine Gottesdienste besucht, die haben irgendwie eine Bibel in die Finger gekriegt. Vielleicht wollten sie das aus, vielleicht im Literaturkurs, oder sie wollten mal gucken, was die Christen da für einen Quatsch machen. Und Gott hat sie gepackt durch sein Wort. Weil sein Wort lebendig ist. Weil es nicht einfach irgendwelche Ideen sind, irgendwelche Buchstaben, sondern weil Gott selbst hier redet. Also das richtige Gebet ist nicht, ich kann nur noch Amen sagen und weiß ja, was derjenige meint, aber das richtige Gebet ist nicht, mach dein Wort lebendig. Das ist ja gar nicht das Problem. Ja, das ist so wie der Schüler, der nach der Klassenarbeit betet, lieber Gott, bitte mach, dass Madrid die Hauptstadt von Frankreich ist. Ja, also gut ist, wenn wir beten, Herr, komm mit deinem Heiligen Geist, mach mich lebendig, dass ich dein Wort aufnehmen kann, dass ich es verstehen kann. Erfüll den Prediger da vorne mit deinem Heiligen Geist, dass er das sinnvoll, kohärent so rüberbringen kann, was du heute reden möchtest. Gib uns geöffnete Augen des Herzens, darum betet Paulus, also Offenbarung. Dass diese Offenbarung, die wir haben in Gottes Wort, dass ich sie wahrnehme in meinem Herzen. Dass es nicht irgendwo da draußen bleibt, sondern dass es passiert, dass Gott zu mir spricht durch sein Wort. Trotz meiner Rebellion, trotz Herzenshärte, trotz Ich-Bezogenheit, die immer wieder mich dominieren will, dass Gott durchdringt. Dafür sollen wir beten. Und das ist dieses Grundgeschenk im neuen Bund, das ist genau das, was Gott tun will, dass er uns seinen Willen in unser Herz gibt, dass er uns der Offenbarung gibt. Und dann brauchen wir es immer wieder, dass Gott redet durch sein Wort. Ich hatte das gelesen aus Jeremia 31, niemand wird sagen zu seinem Bruder, erkenne den Herrn, niemand wird seinen Bruder lehren. Da haben dann die Prediger immer ein bisschen Probleme mit diesem Vers. Und die Bibel ist dann voll davon, dass auch im neuen Bund natürlich der Geist Gottes Menschen die Gabe des Lehrens gibt. Dass das weitergegeben wird, dieses Evangelium. Aber jeder kann direkt in dieser Beziehung mit Gott leben. Da ist nicht ein Prophet, der den anderen erzählt, also so wie der eine am Ausguck sozusagen oder an dem Periskop, der den anderen sagt, was da draußen ist. Sondern jeder hat sozusagen diesen freien Blick. Also, was heißt es dann? Soll ich immer so viel davon reden, was es nicht heißt? Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Der Buchstabe ist hier nicht einfach das geschriebene Wort Gottes oder irgendein Buchstabe, irgendwas, was irgendjemand aufgeschrieben hat, sondern es geht um das Gesetz. Es geht um das alttestamentliche Gesetz vom Sinai. Der alte Bund war ein Buchstabenbund. Da hat Gott geredet, er hat seinen Anspruch gezeigt, schwarz auf weiß sozusagen, oder gemeißelt in Stein. Aber er hat nicht zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit gegeben, das zu halten. Er hat diese Veränderung im Herzen nicht gegeben, um wirklich von Herzen gehorsam zu werden. Und deshalb sagt Paulus dann, und nochmal, das führt jetzt hier zu weit, Gott hatte einen Plan in dem Ganzen, er hat nicht einfach rumprobiert, was funktioniert, sondern er hat einfach fortschreitend seine Wahrheit kundgetan, hat uns daran geführt, was Sünde ist, was Heiligkeit ist. Aber Paulus sagt, der alte Bund, das Gesetz bringt den Tod. Der Buchstabe tötet. Und der neue Bund ist ein Bund im Heiligen Geist. Und das ist auch heute so. Ich habe gesagt, das ist nicht damals erledigt gewesen. Jetzt sind die ja alle Christen geworden. Wir haben keine Auseinandersetzung mit der jüdischen Gemeinde in Marburg über die rechte Auslegung des Alten Testaments. Aber wir stehen immer wieder vor dieser Herausforderung. Der Buchstabe töte, der Geist macht lebendig. Das ist heute so bei dir, bei mir, in unseren Gemeinden. Der Buchstabe töte, da wo ich das Evangelium reduziere und dadurch verliere, wo ich das Evangelium reduziere auf ein Set von Regeln, die ich einhalten muss, um dazuzugehören. Indem ich das Evangelium reduziere auf irgendeinen kulturellen oder moralischen oder intellektuellen Code. Christliche Kultur, christliche Werte sind ja immer mal wieder im Kurs und dann jubeln die Christen, dass irgendjemand gesagt hat, christliche Werte sind wichtig. Aber wenn es nur um christliche Werte geht, das ist tödlich. Und man kann sich dann Schlimmeres vorstellen im Einzelnen, wenn es dann um irgendwelche praktischen Fragen geht, was man in Situationen tut. Aber wenn es um den Weg zum Leben geht, dann sind christliche Werte allein tödlich. Also in der plattesten Form kommt das dann dabei raus, dass einer sagt, wenn sich jeder an die 10 Gebote halten würde, dann sähe es in dieser Welt anders aus. Ja, schön. Und? Was machen wir mit dieser Weisheit jetzt? Ja, das führt uns nicht weiter. Aber das ist natürlich sehr platt und ich glaube, wir können das auch immer wieder unter uns haben. Wir können es immer wieder in unserem Herzen haben. Ja, wir haben irgendwie begriffen, wir sind durch Gnade errettet worden. Haben wir uns bekehrt, haben wir unser Übergabegebet gesprochen und jetzt sollen wir täglich Bibel lesen und beten und mitarbeiten und Zeugnis geben und die Gebote halten und bei jedem Schritt fragen, was würde Jesus tun und das dann auch tun. Und dann merken wir irgendwann, das kriegen wir nicht so gut hin. Und dann beten wir Gott, oh, gib mir Kraft, dass ich das jetzt wieder hinkriege. Aber wir sind es, die das tun. Und wir sind immer wieder auf diesem Weg, wir strampeln immer wieder. Ich muss dran denken, ich war in einem Gespräch, wo jemand sagte, er leide darunter, dass er das, was Gott von ihm möchte, oder was er selber auch von sich möchte oder erwartet, nicht hinkriegt. Da habe ich gesagt, ja, lass das mal los, empfange wirklich. Gott will dich beschenken mit seiner Gnade. Sieh das mal als ein Geschenk. Komm mir das empfangen. Dann sagte er, ja, dieses Empfangen kriege ich nicht hin. Also, wir stecken da ganz tief drin. Unser Herz ist da so drauf getrimmt, wir wollen das selber machen. Das ist irgendwie, ja, wenn uns einer helfen muss, dann ist das peinlich. Und bei meinen kleinen Kindern, dass das selber machen, ganz wichtig. Aber manchmal haben wir das auch im ausgewachsenen Stadium immer noch drin. Und dann kultivieren wir manchmal ein Christsein. Kommen dann manchmal Botschaften, die gar nicht mehr vom Kreuz herkommen. Die nicht von der Auferstehung herkommen. Ich habe das von einem Prediger gehört, der hat gesagt, ich messe die Predigt daran, ob sie auch funktionieren würde, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Ja, würde das auch funktionieren, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, was ich hier sage. Und wenn das dann auch funktioniert, dann können das nette Tipps sein, aber dann ist das nicht das Evangelium. Ja, versteht ihr? Wenn es nicht aus dieser Auferstehungskraft herauskommt, dann hat das nichts mit dem Evangelium zu tun. Dann kann das irgendein guter, also es gibt auch Weisheitslehren in der Bibel. Die, ja, geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Da muss Jesus nicht für auferstehen. Und das ist gut, wenn man da lernt. Aber wenn du merkst, deine Faulheit gewinnt immer wieder, dann kommst du an den spannenden Punkt. Und dann ist wichtig, dass Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass du mit ihm gestorben, dass du mit ihm auferstanden bist. Das Entscheidende ist nicht, what would Jesus do, sondern das Entscheidende ist, what has Jesus done? Was hat Jesus getan für dich? Und daraus kannst du dann auch tun. Ja, wenn das die Botschaft ist. Ich bin der Sünde gestorben, ich bin dem Gesetz gestorben. Was ich lebe, das lebe ich Gott in Christus. Dann dreht sich meine ganze Welt um Tod und Auferstehung. Und dann erlebe ich, der Geist macht lebendig. Wenn ich die frohe Botschaft höre, dass Jesus mich freigemacht hat durch seinen Tod. Er hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich war in diesem Kreislauf, in diesem Strudel. Gott sagt mir, was ich tun soll, aber ich genüge nicht. Und die Bibel sagt mir, wenn du an einem dieser Gebote schuldig geworden bist, dann bist du am ganzen Gesetz schuldig. Gute Nacht. Aber Jesus hat mich freigemacht davon. Mit ihm bin ich für die Sünde gestorben. Mit ihm bin ich für das Gesetz gestorben, sagt Paulus. Das heißt, der alte Mensch, an den das Gesetz Forderungen hatte, ist tot. Mit wem soll das Gesetz jetzt reden? Mit Jesus. Herr Christus hat es erfüllt. Unser neues Leben ist in Christus, ihr Lieben. Und an Christus hat das Gesetz keinen Anspruch. Und dann folgt auch Gehorsam. Nicht, dass hier mich jemand falsch versteht. Wir folgen Jesus nach und dann wollen wir auch immer mehr, was er will. Und dann merkst du eine Veränderung in deinem Herzen. Vielleicht nicht so, du merkst dann da, wo sie noch nicht ist, aber das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn du was merkst. Aber da ist eine Veränderung, dass dir Dinge wehtun, dass da, wenn da Gott gelästert wird, dass es dir nicht egal ist. Dass wenn du selber Gott lästerst durch dein Tun, durch dein Unterlassen, dass es dir nicht mehr egal ist. Wir hören auf das, was er uns sagt, aber wir sind nicht mehr unter dem Fluch, wir sind nicht mehr unter diesem Todesurteil des Gesetzes, weil Jesus dieses Todesurteil auf sich genommen hat. Paulus sagt im Römerbrief, Römer 7, Vers 6, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben. Ihm, dem Gesetz, das uns gefangen hielt, sodass wir jetzt dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Das ist das Geschenk, was Gott uns macht. Und das kann äußerlich, sieht man manchmal den Unterschied gar nicht. Weil es eine Frage ist, was ist in deinem Herzen? Rennst du hinterher, dass du irgendwie den Maßstäben genügst? Und jetzt, irgendwann bin ich mal so weit, dann ist Gott zufrieden mit mir? Oder kommst du daher, dass Gott dir ein neues Leben geschenkt hat? Und jetzt sagst du, jetzt gehe ich auf diesen neuen Weg. Und ich fall hin auf diesen Weg, ich stolper auf diesen Weg. Da läuft nicht alles immer blendend, aber ich bin trotzdem neu. Also wenn ein Kind laufen lernt, dann fällt es manchmal hin. Deshalb leugnet es nicht, dass es geboren ist und dass es jetzt laufen lernt. Also wenn wir von daher kommen, was Christus getan hat, dann hören wir Gottes Anspruch, aber wir hören ihn dann nicht als ändert euch jetzt endlich, sondern es ist immer wieder, und das kannst du in jedem Brief im Neuen Testament fast nachlesen, immer dieses, die erste Zusage, ihr seid Licht in dem Herrn. Ihr seid, nicht drei von euch oder so, sondern ihr seid, früher wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und jetzt, sagt Paulus dann, jetzt lebt auch als Kinder des Lichts. Jetzt lasst euer Licht auch leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr wart tot, jetzt seid ihr lebendig, jetzt lebt dieses neue Leben. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen, nun legt ab diese Werke, die dazu gehören. Ihr seid der Sünde abgestorben, nun lasst die Sünde hinter euch. Ist immer wieder, die Grundlage ist das, was Christus getan hat. Und wir kämpfen uns nicht durch bis zum Sieg, hoffentlich irgendwann vielleicht, sondern wir kommen vom Sieg her. Wir haben den Sieg im Rücken und jetzt gehen wir diesen Weg. Weil Christus hat den Sieg schon errungen, wir sind Sieger mit ihm. Amen. Ein Bild ganz zum Schluss, vielleicht sagt euch das was. Ich habe jetzt meinen Computer neu eingerichtet und meinen Outlook neu eingerichtet und es ist faszinierend, wie viel Zeit man damit verbringt, dass man eine neue Maschine dann dazu bringt, dass sie alles dann so macht, wie es wie vorher die alte Maschine gemacht hat. So, jetzt bin ich langsam da, dass alles wieder so ist, wie es schon immer war. Aber ich habe, jetzt ist mein Kalender umgestellt. Ich hatte in meinem alten Outlook immer den Sonntag als ersten Tag der Woche ganz links. Und jetzt muss ich immer gucken, weil der Donnerstag jetzt auch woanders ist in der Spalte und so, dass alles verrutscht ist, weil jetzt fängt die Woche mit Montag an. Traditionell ist der Sonntag der erste Tag der Woche. Das ist so mit dem Wochenende, was ja eine relativ neue Erfindung ist als arbeitsfreies Wochenende, ist das etwas verrutscht im Kalender. Und das ist dann nicht mehr so praktisch, wenn das dann der Samstag da ist und der Sonntag da. Aber es gibt viele Kalender, wo auch noch der Sonntag als erster Tag immer gedruckt ist. Und das hat eine theologische Bedeutung. Deshalb hatte ich es mir bei Outlook auch so eingestellt, auch wenn das ein bisschen unpraktisch war. Im Alten Bund, unter dem Gesetz, was war der Feiertag? Der Sabbat, der siebte Tag. heißt, Sabbat heißt nicht viel anders als sieben. Der siebte Tag. Am siebten Tag sollt ihr ruhen. Sechs Tage arbeiten und dann am siebten Tag ruhen. So wie Gott das in der Schöpfung vorgemacht hat. Nicht, weil er müde war, sondern um da diesen Rhythmus zu setzen. Und das ist ein guter Rhythmus. Das ist ein Schöpfungsrhythmus. Aber da war erst die Arbeit und wenn die Arbeit fertig war, dann ruhen. Jetzt, unter dem neuen Bund, hat sich das verschoben. Auf den ersten Tag der Woche, auf den Auferstehungstag. Der siebte Tag, das war der Tag, wo alles ruhte, wo Jesus im Grab war, wo sie sich dran gemacht haben, die Salben vorzubereiten. Der siebte Tag ist der erste Tag der Woche, der neue Tag ist der Auferstehungstag. Da fängt was Neues an. Und jetzt beginnen wir die Woche mit der Ruhe in Christus. Jetzt kommen wir aus der Ruhe heraus und dann tun wir Werke. Erst kommt der Ruhetag und dann kommen die Werktage. Weil wir von dem herkommen, was Christus für uns getan hat. Ihr müsst jetzt nicht alle euren Kalender wegschmeißen und euch einen neuen kaufen. Im Outlook kann man das einstellen. Aber wenn ihr in euren Kalender guckt, dann denkt vielleicht daran, wenn ihr eure Woche plant oder das versucht oder so. Ihr kommt von der Ruhe her. Von dem, was Christus euch geschenkt hat. Und dann heißt es, mit unserem Gott wollen wir Taten tun. Aber nicht, damit wir dann irgendwann... Ich komme in die Spirale immer mal wieder rein. Dann denke ich, euer freier Tag wäre mal gut und ein bisschen zur Ruhe kommen wäre gut, wenn ich das und das und das und das alles dann erledigt habe. Dann kann ich mir das leisten. Und ich bin einem Geheimnis auf der Spur. Einige von euch wissen das schon. Dieser Tag wird niemals kommen. Ich bin jetzt schon mehrere Jahre da auf der Suche, aber der kommt nicht. Der entfleucht mir immer wieder, weil dann immer wieder noch was Neues zu tun reinkommt. Also das ist jetzt eine praktische Sache, aber das hat auch eine geistliche Bedeutung. Wenn du glaubst, irgendwann bist du am Punkt, wo du bei Christus eben zur Ruhe kommen kannst, weil du alles getan hast. Das wird nicht funktionieren. Und hast du irgendwelche Vorbilder und merkst, denen geht es genauso. Aber komm von dem her, was Christus getan hat. Er hat dir das neue Leben geschenkt, er hat dir das neue Herz geschenkt. Und da heraus kannst du dann dich in Bewegung setzen, da heraus kannst du dann Dinge in dieser Welt bewegen, mit Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also heute ist Sonntag, heute ist der erste Tag der neuen Woche und es ist ein guter Punkt zu starten, in Christus neu zu empfangen, dieses Leben, was er uns schenkt, die Gnade, die er uns schenkt, die Freude, die er uns schenkt. Und das ist eine Quelle für die neue Woche, dann aus dem heraus, was er uns geschenkt hat. Gottes Licht, Gottes Liebe, Gottes Wahrheit in diese Welt zu tragen und unsere Arbeit zu tun. Amen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns neu gemacht hast. Wenn wir uns manchmal nicht neu anfühlen, Herr, hören wir dein Wort, das uns das sagt, dass wir eine neue Kreatur sind, wenn wir in dir sind. Und du führst uns in dieses neue Leben immer weiter hinein. Und Herr, ich bete einfach, dass du es wirklich in unsere Herzen schreibst. Dass wir von dem herkommen, was du getan hast. Nicht irgendwie darauf zugehen, dass du uns dann mal belohnst für unsere Errungenschaften. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke für dein Sterben und für deine Auferstehung. Danke, dass sie Leben für uns bedeutet. Dir sei alle Ehre. Amen.